Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. An dieser Stelle hätte ich Ihnen gern einen Ton der 1889 geborenen Künstlerin Käthe Steinitz vorgespielt, aber ihre Malereien und Fotografien wurden fast vergessen. Tonaufnahmen von ihr gibt's kaum. Eine erste große Retrospektive in Hannover will das ändern und holt ihre Kunst jetzt zurück ins öffentliche Bewusstsein. Wir schauen nach Leipzig. Beim wichtigsten Festival der freien Theaterszene trifft Kunst auf Politik. Und wir bleiben auch bei der Bühne. Der Theatersport Berlin feiert 30 Jahre Improvisation. Und das ist besonders, das alles ganz ohne öffentliche Fördermittel. Im Kontrast zur Finanzierung der freien Szene steht die Welt der Mode. Hier fließen jährlich Millionen auf perfekt inszenierte Catwalks. Und eine neue Ausstellung im Vitra Design Museum nimmt diese Shows als eigenständige Kunstform in den Blick. Und über die Kunst, Städte als lebenswerte Orte für alle zu gestalten, spreche ich gleich mit der Stadtplanerin und Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Andrea Gebhardt. Das ist Musik von Olivia Dean, Man I Need, hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. Seine umstrittene Aussage zum Stadtbild als Folge von Migration hängt Bundeskanzler Friedrich Merz seit rund einer Woche nach. Heute hat Merz noch einmal bekräftigt, dass er seine Aussage nicht zurücknimmt, sie sogar noch mal unterstrichen. Viele haben seine Worte als pauschale Abwertung von Migrantinnen und Migranten verstanden. Und ich bin jetzt verbunden mit der Präsidentin der Bundesarchitektenkammer, Andrea Gebhardt. Sie ist seit 40 Jahren als Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin tätig. Guten Abend, Frau Gebhardt.
Guten Abend.
Als Sie gehört haben, dass Friedrich Merz eine Verbindung zwischen Stadtbild und Migration hergestellt hat und heute in diesem Zug auch das Sicherheitsempfinden von Frauen angesprochen hat, was war Ihr erster Gedanke dazu?
Ich finde die Konnotation, Migranten mit Unsicherheit zusammenzubringen, eigentlich falsch. Und ich denke, die Frage ist ja, wie können wir unsere Städte und unsere Plätze, unsere Straßen so gestalten, dass alle Menschen dort willkommen sind, dass man sich wohlfühlt, dass es Orte sind, an denen man sich begegnet und das Stadtbild bunt und vielfältig ist. Und genau darum, denke ich, geht es auch. Und bei mir hat natürlich das Wort Stadtbild sofort aufgerufen. Ja, es geht darum, wie schauen unsere Städte in Zukunft aus? Wir haben Orte, die verwahrlost sind. Wir haben Orte, die vernachlässigt sind. Wir haben Orte, die nicht gut gestaltet sind, wo man sich unsicher fühlt. Zugänge zu Bahnhöfen durch Tunnels oder Ähnliches. Das sind alles Dinge, an denen wir arbeiten müssen, dass unsere Infrastruktur, unsere öffentlichen Räume wirklich die Bühne für uns alle sind. Mhm. Und dann... Ja, bitte.
Ja, wenn jetzt Menschen äußern, dass sie sich eben in Großstädten an bestimmten Orten zu bestimmten Uhrzeiten unwohl fühlen, etwa am Hauptbahnhof, wie nimmt die Stadtplanung solche gesellschaftlichen Debatten auf? Was kann man da tun?
Sofort. Nehmen wir natürlich sofort auf. Fahren Sie mal nach Wuppertal. Dieser Bahnhof hat auch bei der bei verschiedenen Wettbewerben, auch beim Wettbewerb der lebendigen Stadt, den ersten Preis gewonnen. Ein Bahnhof, der ganz ungut war, der ganz unangenehm war. Der ist jetzt hell beleuchtet. Dort sind Unterführungen umgebaut worden. Das sind plötzlich Orte des Aufenthalts. Dort kann man sich was kaufen, dort kann man sich ein Fahrrad ausleihen. Also es ist praktisch Stadt geworden und zwar im besten Sinne.
Also Sie sprechen die Beleuchtung an, die Belebung. Welche Faktoren beeinflussen das Sicherheitsempfinden denn noch?
Natürlich, wie sichtbar sind die Zusammenhänge? Sind es dunkle Ecken, in denen ich nicht gesehen werde? Oder gibt es überall Durchgänge, Durchblicke, sodass eben gerade an solchen Orten wie Bahnhöfen wirklich ein Sicherheitsgefühl aufkommt und eine gute Stimmung? Und ich denke auch immer mehr im Sommer, jetzt brauchen wir auch Orte, die dann begrünt sind, wo das Wasser sich aufstauen kann, sodass die Pflanzen gut wachsen können. Also wir können in diesen öffentlichen Orten ganz, ganz viele Dinge zeigen, den Leuten anbieten, sodass man sich dort wohlfühlen kann und es wirklich praktisch der Ort ist, an dem man ist, wenn man nicht zu Hause ist oder in der Arbeit, sondern dass man eben an diesen öffentlichen Orten sich wunderbar aufhalten kann und treffen kann.
Das ist interessant, dass Sie dieses Wohlfühlen ansprechen, denn viele Strategien haben oftmals ja auch damit zu tun, ungewünschte Menschen zu verdrängen. Es gibt so defensive Architektur, da sind dann Bänke, das haben wir sicherlich alle schon mal gesehen, die so Unterteilung haben, auf die man sich nicht drauflegen kann, schräge Sitzflächen, blaues Licht beispielsweise, auch damit Drogenabhängige ihre Wehen nicht sehen können. Dann gibt es auch akustische Mittel, die eingesetzt werden, hochfrequente Geräusche beispielsweise, die sind dann besonders für junge Ohren sehr unangenehm, vertreiben also Jugendliche. Was halten Sie von solchen Optionen?
Das sind Armutszeugnisse einer Gesellschaft. Ich würde sagen, es geht immer darum, für alle Menschen etwas zu bieten. Und wenn Menschen in so schrecklichen Situationen sind, dass sie drogenabhängig sind, dass sie obdachlos sind, dass sie eigentlich unsere Hilfe bedürfen, sie dann einfach nur zu vertreiben, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Sondern es geht darum, als Gesellschaft eben solche Menschen aufzufangen. Und auch sie können an Orten sitzen und schöne Blumen sehen, schöne Beläge sehen, Wasser hören. Und ich glaube, dass die Integration über schöne Orte sehr, sehr gut gelingen kann und auch viele Möglichkeiten bietet.
Und was an der Gestaltung dieser Orte bislang führt denn dazu, dass sich beispielsweise Obdachlose oder Drogenabhängige dort sammeln?
Ich denke, es sind schon mal diese dunklen Orte, was ich schon gerade angesprochen habe, dass man eben diese Durchblicke hat, dass man die Möglichkeit hat, Kontakt aufzunehmen mit anderen Leuten, die durchgehen. Wir haben in München auch solche Bereiche am Botanischen Garten oder in dem Nussbaumpark. Aber das sind alles Dinge, die gerade umgestaltet werden, wo es wirklich darum geht, eben diese Offenheit zu haben, zu sehen, was passiert auf der Straße, was passiert in diesem Park und eben nicht diese Rückzugsorte im Sinne von dunklen Orten zu haben, sondern große Liegewiesen, große Spielbereiche, wo Kinder und Jugendliche sich wohlfühlen und dann eben viele Menschen sind, sodass diese Orte nicht mehr diese ungute Atmosphäre haben und diese Ängstlichkeit erzeugende Atmosphäre, sondern wirklich lebendige Orte sind.
Das heißt, Sie sagen, gute Stadtplanung kann auch dazu führen, soziale Herausforderungen wie Armut, Obdachlosigkeit, Kriminalität oder auch Drogenkonsum zu verbessern?
Ich kann nicht die Grundlagen dieser Dinge verbessern, aber ich kann die Möglichkeit für diese Menschen verbessern, sich auch zu treffen und sich an Orten wohlzufühlen. Es geht ja wirklich darum, der öffentliche Raum ist für uns alle, es ist der Raum, der uns allen gehört und deshalb soll er auch für alle da sein und zwar so, dass nicht sich einige von anderen belästigt fühlen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Grund, dass es eben diese Durchmischung gibt, dass es nicht diese Orte werden, wo sich nur eine Klientel aufhält, sondern dass es Orte werden, die sich durchmischen, weil eben so viele attraktive Bereiche da sind, die viele Menschen anziehen.
Wenn wir da auf die Strukturen schauen, wie eng sind denn Fachpersonen aus der Stadtplanung in soziale Fragestellungen eingebunden im Arbeitsalltag und welche Rolle spielt dabei auch die Vernetzung einerseits mit der Wissenschaft, aber auch im Regionalen mit der Sozialarbeit oder den Behörden vor Ort?
Also es ist so, dass man ja immer diese Beteiligungsformate auch macht. Dort sind eben die verschiedenen Behörden mit dabei. Dort sind die verschiedenen auch Sozialarbeiterinnen, gerade in schwierigen Bereichen, alle mit dabei, sodass man drüber sprechen kann. Wie kann man das machen, dass man solche Orte anders gestaltet? Und diese Dinge, die dort geäußert werden, sind natürlich Grundlagen, die man in der Stadtplanung und Landschaftsarchitektur lernt und dann sehr gut umsetzen kann.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Stadtplanung in Bezug auf soziale Fragen?
Ich wünsche mir, dass dieses Zitat es bewirkt, dass wir uns sehr viel mehr mit diesen Orten beschäftigen, dass die Politik sieht, dass diese Orte wichtig sind und dass dafür dann auch für die Umgestaltung und Weiterentwicklung Gelder zur Verfügung gestellt werden, weil das ist Prävention.
Vielen Dank, Andrea Gebhardt, für das Gespräch und die Einsichten in die Arbeit der Stadtplanung. Hier bei Fazit in der Kultur vom Tage.
Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen sprechen zu können.
Ebenfalls.
Ciao.
Ohrenbetäubend. Das hier ist nicht der Soundtrack eines Albtraums oder Gruselfilms. Das war die Live-Musik der aktuellen Show des Modehauses Maison Margiela bei der Pariser Fashion Week. Ein Sinfonieorchester aus Kindern und Jugendlichen, die ihre Instrumente erst seit kurzer Zeit spielen, wurden eingekleidet und auf die Bühne gesetzt. Ein Skandal, Die einen haben gesagt, dass es gar nicht geht, Kinder da so vorzuführen. Die anderen fanden das genial und haben darin eine kluge Umdeutung der Philosophie des Hauses Margiela gesehen. Die Liebe für das Unfertige, dass man sich gängigen Schönheitsidealen nicht unterwirft. Naja, in die Schlagzeilen geschafft hat es Margiela damit auf jeden Fall. Und Modeschauen, die waren ja eigentlich auch immer schon das ganz große Spektakel. Catwalk. The Art of the Fashion Show heißt jetzt eine neue Ausstellung im Vitra Design Museum. Rudolf Schmitz war für Fazit dort.
Karl Lagerfeld hatte es wirklich drauf. Im Pariser Grand Palais inszenierte er einen detailgetreuen Supermarkt, in dem die Models eifrig herumstolzierten, simulierte den Start einer überdimensionalen Rakete, die Dämpfe und Rauchschwaden ausstieß und sich tatsächlich ein Stück weit in die Luft erhob, ließ auf einem nachgebauten Boulevard seine Models mit Transparenten und Plakaten demonstrieren. In der Ausstellung nachzuerleben in Videos, die auf große Screens projiziert werden. Chefkurator Jochen Eisenbrandt.
Ich glaube, es befriedigt so ein gewisses Bedürfnis nach Spektakel. Teilweise ja, also sehr fröhliches, manchmal vielleicht auch sinnfreies Spektakel, das aber grandios inszeniert ist. Wo aber man sich kaum vorstellen kann, dass irgendeine andere Industrie so viel Geld für ausgeben würde, wie die Modeindustrie, wo das Bild eben auch alles ist oder das Wichtigste ist für die Marken.
Mit den sogenannten Supermodels in den 1990er Jahren erlangt das Spektakel globale Sichtbarkeit. Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista und Christy Turlington toben untergehakt über den Laufsteg, singen gemeinsam George Michaels Hit Freedom. Selbstbewusst, glamourös, übermütig. So wird weibliche Schönheit in jenen Jahren inszeniert.
It's fashion freedom for the woman who knows she can flaunt it.
Seufzend stellt man fest, da hatte die Welt noch gute Laune. Doch ziemlich schnell gegen Ende des letzten Jahrhunderts kommt die Ernüchterung, kommt das, was in der Philosophie Dekonstruktion genannt wurde. Die Grenzen des Rituals, Mode-Performance, werden ausgetestet. Jochen Eisenbrandt.
Also Viktor und Rolf haben ein Modell mit mehreren, insgesamt 9 oder 10 Lagen Kleidung bekleidet, die am Ende mehr als 70 Kilogramm gewogen haben, haben behauptet, sie könnten sich nicht mehr leisten als ein Model. Alexander McQueen hat in der gleichen Zeit ein Model am Ende seiner Show auf die Bühne geschickt. Das hat sich dann auf einer Drehbühne gedreht und wurde von 2 Roboterarmen mit seinem weißen Kleid besprüht. Also so ein Tanz zwischen Mensch und Maschine.
Das Vitra Design Museum zeigt unter anderem ein weißes Kleid, das am Ausschnitt Spuren blauer Farbe aufweist. Entstanden durch eine Eiswürfelkette, die im Lauf der Modenschau dahinschmolz und ihr blaues Wasser hinterließ. Die Objekte des Begehrens entstanden also im Prozess des Catwalks selbst. Im letzten Ausstellungsraum des von Frank Gehry entworfenen Museums dann das Thema Klimawandel. Modenschauen werden dystopisch. Hervor tut sich da vor allem das Modehaus Balenciaga. Jochen Eisenbrandt.
Sei es, dass Models da durch Wasser warten mussten, weil der halbe Raum überflutet war, während sich über ihnen auf einer gigantischen Leinwand alle möglichen Unwetter zusammenbrauten, oder Models, die eben tatsächlich durch einen künstlichen Schneesturm wandern mussten. Da wurde den Models, muss man sagen, auch einiges abverlangt, aber das waren eben auch so starke Bilder, die auf den Klimawandel hingewiesen haben.
Die Covid-Pandemie zwingt die Modehäuser auf das Kommunikationsmittel des Films zurückzugreifen. Dior zeigt im Winter 2020 ein nacktes Paar in einem Laubkokon. Ihnen werden Miniaturpuppen der neuen Kollektion gereicht, die sie dann zärtlich streicheln. Eine Menge Spektakel, eine Menge Spaß also in dieser äußerst animierenden Ausstellung. Sie kann ziemlich plausibel machen, dass Catwalks nicht nur verschwendungssüchtige und profitorientierte Performances sind, sondern auch Spiegel gesellschaftlicher Zustände, genderbestimmter Machtverhältnisse, globaler Katastrophen. Aber kann man gesellschaftskritische Töne tatsächlich ernst nehmen? Wenn bei der Rick Owens Show zur Frauenkollektion 2014 schwarze Models eine trotzige Tanzchoreografie mit aggressivem Gesichtsausdruck performen, soll das ein Beitrag zur afroamerikanisch-feministischen Emanzipation sein? Oder geht es da doch nur um den Flirt mit neuen Käuferschichten? Das alles deutet eher auf zynische und marktgängige kulturelle Aneignung. Andererseits um Moral geht es bei dieser Kunst des Catwalks auch gar nicht, sondern um die Gesellschaft des Spektakels, wie der französische Philosoph Guy Debord unsere spätkapitalistische Lebensform schon 1967 genannt hat. Und dafür bietet die Schau im Vitra Design Museum frappierendes und überreiches Material.
Keine Idee ist zu verrückt, kein Setting zu absurd. Die Ausstellung Catwalk – The Art of the Fashion Show läuft noch bis zum 15. Februar 2026 im Vitra Design Museum. Und das war ein Beitrag von Rudolf Schmitz. Montagabend. Seit fast 30 Jahren bedeutet das in Berlin Zeit für Theatersport. Auch wenn sich der Austragungsort schon mehrere Male geändert hat in den letzten Jahrzehnten. Von der Uferfabrik, der Komödie am Kudamm oder dem Montbijou-Theater. Das Grundprinzip ist immer gleich geblieben. Es wird improvisiert auf der Bühne. Heute Abend findet die Jubiläumsvorstellung im traditionsreichen Kabaretttheater Distel in Berlin statt. Und über 30 Jahre Theatersportgeschichte habe ich heute Nachmittag mit Gründungs- und Schauspielensemble-Mitglied Johann Jakob Wurster gesprochen. Hallo.
Hallo.
Wie läuft denn so ein ganz klassischer Theatersportabend ab?
Ja, wir beruhigen die Leute erstmal, dass wir den Leuten sagen, ihr müsst nicht mitmachen. Das Einzige, was wir brauchen, sind wirklich eure ehrlichen Vorschläge. Das heißt wirklich, dass man seinen eigenen Beruf sagt, dass man wirklich sagt, wo man herkommt und so weiter. Dann geht es los, dann ist es ein Match, zwei Mannschaften, die sich messen zu bestimmten Themen aus dem Publikum. Und je spezifischer der Beruf ist, umso besser für uns. Oft hören wir dann Henker und das ist für uns viel interessanter, wenn es heißt Verwaltungsfachangestellter im Referat XY und da mache ich genau das und das und das. Da wird es spezifisch und das ist eben auch unsere Spezialität.
Und dann treten da zwei Teams auf der Bühne gegeneinander an in einer Art Wettbewerb?
Genau, diese ganze Kunstform wurde erfunden von dem Johnston in den 60er Jahren. Und das ist einfach deswegen so toll, diese beiden Teams zu haben, weil die Leute einfach immer mitfiebern. Wer kriegt das schöner hin? Wer glänzt da? Und so weiter. Diese ausgleichende Gerechtigkeit macht wahnsinnig viel aus. Also die Leute sind emotional einfach immer bei den Mannschaften.
Das kann ich gut nachvollziehen. Da gibt es direkt einen Spannungsbogen über den Abend. Aber wenn wir über Spannungsbögen und auch Themen sprechen, jetzt in 30 Jahren Theatersport Berlin, gibt es denn Themen, die immer ja vom Publikum kommen, die heute auf der Bühne auftauchen, die vor 30 Jahren undenkbar gewesen wären? Oder wie hat sich das inhaltlich auch verändert?
So wie die Gesellschaft sich auch verändert. Also wir haben natürlich Themen auch von, also Recht, das ist Rechte, also das ist, dass die Leute auch was Rechtsradikales sehen wollen auf der Bühne oder dass man einfach diese Vielfalt auch erleben möchte, wie die Gesellschaft sich verändert, wie die Gesellschaft auseinanderdriftet. Also zum Beispiel dieser Louvre-Raub, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das heute einfach auch Thema ist oder auch Thema wird. Das ist ja auch das Tolle, dass wir wie das Kabarett sofort reagieren können auf bestimmte Dinge, die in der Luft liegen, wie zum Beispiel auch Stadtbild. Also diese ganze Stadtbild-Diskussion, die wir gerade haben.
Das heißt, es gibt da auch keine Tabus und das sind sehr politische Abende? Oder gibt es auch irgendwelche Regeln, die Sie sich setzen, einfach als Gruppe, als Ensemble?
Ja, die Regel heißt ja immer akzeptieren. Wir akzeptieren das, was der Partner oder die Partnerin macht und dann geht es weiter. Dann ergeben sich ganze Szenen und diese Tabuthemen versuchen wir natürlich auch erstmal positiv anzugehen. Dass wir einfach sagen, wir wollen jetzt keine Meinung unbedingt zeigen, sondern wir wollen uns reinbegeben in die Figuren und aus diesen Figuren heraus wird sich was ergeben, was vielleicht am Ende auch eine Kritik ist. Aber das ist nicht absichtsvoll und auch nicht moralisierend, sondern man erlebt es und sieht es sich an und die Leute sind meistens total verblüfft oder auch begeistert davon, wie wir die Kurve da kriegen.
Und was für Menschen sind das, die bei Ihnen im Publikum sitzen?
Ganz viel süddeutsche Schulklassen. Das sagen wir immer, weil die Leute tatsächlich oder die Schulklassen kommen tatsächlich von weit her und schauen sich Berlin an und Lehrer freuen sich immer, dass die Schüler tatsächlich die Möglichkeit haben, da eine Sache zu sehen, die niedrigschwellig ist und die alle mitnimmt. Aber natürlich ist das ein ganz buntes Publikum und das macht auch die Kooperation ja aus mit der Distel. Die wollen auch, dass wir Leute erreichen, die sie bisher nicht erreichen.
Jetzt gibt es online momentan auch wieder digitale Formate, Impro-Comedy-Formate auf YouTube beispielsweise, auf eine andere Art vielleicht auch das Streaming-Format LOL. Die haben in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit bekommen und auch früher gab es ja Impro-Fernsehformate wie die Schillerstraße beispielsweise mit einer großen Reichweite. Bringt das dann auch ein neues Publikum zum Theatersport Berlin oder bleibt dieser Medientransfer eher aus?
Ja, also das ist ein anderes Medium. Das hat auch seine Berechtigung, aber die Leute, die zu uns kommen, haben meistens überhaupt nicht so Interesse an diesen Dingen, die da im Netz sind, weil das große Moment bei uns ist das Live-Moment. Also dass man wirklich gemeinsam gebannt schaut und schaut, wie der Abend sich entwickelt und dieses gemeinsame Lachen ist für die Zuschauer wahnsinnig wichtig.
Mit dem Konzept hält sich der Theatersport Berlin, wenn auch immer mal wieder an unterschiedlichen Venues, an unterschiedlichen Orten, seit 30 Jahren in der Stadt und das auch ohne öffentliche Fördermittel. Wie ist Ihnen das als freies Ensemble gelungen?
Wir sind ziemlich nah am Publikum. Das heißt, wir kriegen das Feedback sofort. Und das hilft uns natürlich, irgendwie auch immer wieder in bestimmte Bereiche uns weiterzuentwickeln, dass wir einfach merken, da ist ein Interesse da, da kommen die Leute und die kaufen auch Karten. Und das wird immer wichtiger werden in den nächsten Jahren, dass man einfach sagt, dieses zuschauerzentrierte Theater, das ist das Wichtige. Gar nicht das Konzepttheater, sondern das niedrigschwellige Theater, wo man einfach wirklich die Leute erreicht und die etwas mitbekommen, was sie normalerweise nicht bekommen. Die bekommen das nicht im Kino, nicht in der Geschwindigkeit, auch nicht im normalen Theater, sondern dass wir die Leute mit ihren Themen abholen und die Leute dann tatsächlich total verblüfft sind, wie schnell ihr eigenes Thema, ihr eigenes Erleben auf der Bühne sichtbar wird. Und zwar in der Szene oder in einem Song. Wir machen ja auch gerne Musik und haben immer einen Musiker mit dabei.
Und das gibt es seit 1995 fast jeden Montagabend im Theatersport Berlin, eine Premiere und deren ja in einem. Vielen Dank, Johann Jakob Wurster vom Theatersport, für das Gespräch und alles Gute.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke.
Eine Studie stellt der britischen Architekturbranche ein vernichtendes Zeugnis aus, wie die britische Zeitung The Guardian berichtet. Die Arbeitskultur in vielen Büros sei für Frauen anhaltend toxisch, sodass viele den Beruf aufgäben. Die Zeitung bezieht sich auf einen Bericht des Royal Institute of British Architects. Von den über 600 befragten Architektinnen gab die Hälfte an, gemobbt zu werden. Ein Drittel klagte über sexuelle Belästigung. Die große Mehrheit der Befragten fand, dass Mutterschaft ihrer Karriere schaden würde. Dazu kommt noch eine ungleiche Bezahlung, die Frauen benachteiligt. Die Chefin des Verbandes resümierte, die Branche brauche dringend Veränderungen. Harper Lees, Wer die Nachtigall stört, gilt als Klassiker der amerikanischen Literatur. Der 1960 erschienene Roman handelt von Rassismus und Ungerechtigkeit in den 1930er Jahren und soll sich mehr als 40 Millionen Mal verkauft haben. Nach Lees Tod im Jahr 2016 wurden in der New Yorker Wohnung der Pulitzer-Preisträgerin 8 Kurzgeschichten entdeckt. Morgen werden sie unter dem Titel »The Land of Sweet Forever« veröffentlicht. Trotz des Erfolgs von »Wer die Nachtigall stört«, mied Harper Lee immer das Rampenlicht. Auf die Frage der BBC, ob die posthume Publikation als Eindringen in die Privatsphäre der öffentlichkeitsscheuen Lee angesehen werden könnte, betonte ihr Neffe, dass sie zu Lebzeiten versucht habe, all diese Geschichten zu veröffentlichen. Der Dokumentarfilmer David Attenborough ist mit einem Daytime Emmy Award ausgezeichnet worden, mit 99 Jahren als ältester Mensch. Der Preis ergänzt den Primetime Emmy und wird für US-Fernsehsendungen vergeben, die außerhalb der Hauptsendezeit gezeigt werden. Attenborough wird im kommenden Mai 100 Jahre alt. Er bekam den Preis für seine Dokumentation »Das geheime Leben der Orang-Utans«. Die Dokumentation begleitet in den Baumwipfeln Sumatras eine mehrere Generationen umfassende Affenfamilie. Bei der Preisverleihung im kalifornischen Pasadena war Attenborough laut Associated Press nicht dabei. Der Schriftsteller und Naturforscher produziert seit den 50er Jahren Dokumentarfilme. Er wurde bekannt vor allem für seine Arbeiten über Wildtiere, Ökologie und Klimawandel. Dazu gehört die 13-teilige Serie »Life on Earth« von 1979. Anthony Jackson war einer der einflussreichsten Jazzbassisten. Jetzt ist der US-Musiker im Alter von 73 Jahren gestorben. Er gilt als Erfinder des modernen 6-Saiten-Kontrabasses, den er auch selber seit den 1980er Jahren spielte. Das Instrument erweiterte den Tonumfang des Basses und beeinflusste Bassisten weltweit. Jackson war auf mehr als 500 Alben zu hören und spielte in über 3000 Sessions. Er arbeitete mit Künstlern wie Chaka Khan, Paul Simon und Michele Petrucciani zusammen.
Ihr Name ist nie ganz in Vergessenheit geraten. Als Weggefährtin des Malers Kurt Schwitters ist die 1889 geborene Käthe Steinitz bekannt. Sie war aber auch Autorin, Kunstwissenschaftlerin, Illustratorin und vor allem auch Malerin und Fotografin. Als Werk einer Frau wurde ihre Kunst allerdings zu Lebzeiten marginalisiert, obwohl es Steinitz eigener Wunsch war, dass man sich an sie als Künstlerin erinnert. Einen der ersten großen Schritte in diesem Prozess macht jetzt das Sprengel-Museum in Hannover. Hier wird ab morgen die erste Retrospektive der Künstlerin in Deutschland gezeigt. Viele Werke von Käthe Steinitz werden das erste Mal öffentlich zu sehen sein. Und über das Projekt spreche ich mit Isabel Schulz, der Kuratorin und Herausgeberin einer Monographie über Käthe Steinitz. Guten Abend.
Guten Abend.
Was für eine Künstlerin war Käthe Steinitz?
Ja, Käthe Steinitz war sehr experimentierfreudig, aber ich denke, das Hauptmedium war durchgehend die Zeichnung. Also sie hat immer einen Stift mit dabei gehabt und später dann ab Mitte der 20er Jahre auch die Leica, die Kleinbildkamera. Sie hat fotografiert, sie hat beobachtet. Stilistisch geprägt ist sie vor allem anfänglich von den Expressionisten. Also sie vereinfacht die Formen. Sie hat mal gesagt, es ist ja ein Graus, sich vorzustellen, also über Tage etwas genau auszuzeichnen, so Aktstudien zu machen. So, das war nicht Ding. Sie machte rapide Skizzen. Es gibt auch sehr viele schöne, farbige, bildhaft ausgearbeitete Blätter. Aber wie gesagt, die Zeichnung und die Fotografie, die dienten ihr so quasi fast wie eine Chronistin, Dinge festzuhalten. Der Mensch steht immer im Mittelpunkt. Sie zeichnete das Leben und benutzte den Stift eben, um intuitiv Dinge auszudrücken.
Warum wurde ihr ja so großes und vielfältiges künstlerisches Werk denn dann vergessen?
Ja, also da gibt es sicherlich mehrere Gründe, die dann zusammenkamen. Einmal natürlich die Verfolgung als von den Nazis jüdisch nicht arisch bezeichnete Künstlerin, deren Werke ja auch beschlagnahmt wurden. Der Familie wurde der Lebensunterhalt, die Lebensmöglichkeit entzogen und sie sind dann geflohen. Also das war natürlich ein ganz starker Bruch, dieser Weggang aus Deutschland in die USA. Da musste sie sich ja ein neues Netzwerk aufbauen und auch ihr Lebensunterhalt verdienen, nachdem dann ihr Mann relativ früh gestorben ist dort. Also sie war praktisch als Künstlerin zunächst dort weniger präsent und hat ja dann auch eine andere Karriere als Kunstwissenschaftlerin begonnen und konnte im Grunde immer nur in der Freizeit, würde ich mal sagen, also für sich arbeiten, aber nie in einem Kunstkontext. Ne? Sie war da nicht mehr in dem Sinne präsent, brachte eher die Avantgarde von Europa dann nach USA, aber als Künstlerin war sie dort weniger wahrgenommen. Und dann kommt aber natürlich auch dazu, gerade nach dem Krieg, da war dann die Abstraktion, die Weltsprache und also ihre Form der Darstellung war nicht mehr das Avantgarde-mäßige, was man also dann im zeitgenössischen Kontext ausstellte und interessant fand. Und dazu kommt natürlich auch die Marginalisierung als Frau, also im doppelten Sinne, also sowohl von der Kunstgeschichtsschreibung ihrer Zeit, wo ja praktisch Künstlerinnen ja irgendwie noch immer als Ausnahme galten und das Genie war männlich definiert, also die Kunstgeschichtsschreibung ihrer Zeit marginalisiert und dann nach dem Krieg, wie gesagt, war es auch dann in Vergessenheit geraten.
Also Käthe Steinitz' jüdische Familie musste 1936 in die USA emigrieren. Da ist sie dann aus Hannover hin, anfangs eben in New York gelebt, bis zu ihrem Tod dann in Kalifornien, in Los Angeles. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass das Sprengel-Museum Hannover den Teilnachlass der Erben erhalten hat?
Ein Grund war schon, dass der Entstehungsort vieler Werke natürlich in Hannover war und auch nach dem Krieg Käthe Steinitz zahlreiche Kontakte auch nach Hannover noch aufrechterhalten hat und natürlich einfach schon von daher diese alte Beziehung da war und natürlich das Sprengel-Museum schon ein wichtiges Museum ist für Kunst des 20. Jahrhunderts und einen Sammlungsschwerpunkt hat, vor allem auch durch den Nachlass von Kurt Schwitters, der ja auch im Sprengel-Museum sich befindet, also Hannover in den 20er Jahren, wo sie ein Mittelpunkt war. Also sie war eine der wenigen oder einzige Frau eigentlich, die wirklich die Kultur- und Kunstszene Hannovers in dieser Zeit geprägt hat.
Welchen Umfang hat denn jetzt dieser Nachlass, den Sie da erhalten haben?
Ja, also korrekterweise muss man von einem Teilnachlass sprechen, denn die ganzen Archivalien, die Steinitz Papers, sind in Archive nach Amerika gegangen, also in Amerika geblieben. Und wir haben jetzt also den bildnerischen Nachlass, das bildnerische Schaffen. Und es sind inzwischen über 2000 einzelne Werke erfasst. Das sind vor allem Fotografien, auch negative, einzelne Archivalien und auch noch Werke von Dritten. Das ist natürlich ein beeindruckender Bestand.
Wie würden Sie denn Ihre Fotografien beschreiben, die ja jetzt auch in Teilen in Hannover zu sehen sind?
Also diese verschiedenen Einflüsse, Bauhaus und Neues Sehen wurde das ja genannt, hat sie sich mit auseinandergesetzt. Und dann sieht man auch die Einflüsse in ihren Werken, die eine neue Perspektive auf Dinge werfen. Also zum Beispiel den Blick von oben auf zwei im Wasser liegende, schwimmende Mädchen. Also die Wasseroberfläche, das Glitzern, also die Stofflichkeiten der Materialien und so weiter. Das ist das neue Interesse, also ein ganz subjektiver Blick auch. Und damit war sie dann auch direkt in den aktuellen Ausstellungen, die dieses neue Sehen vorstellten, vertreten.
Die Ausstellung Käthe Steinitz von Hannover bis Los Angeles ist momentan nicht das einzige Projekt um die Künstlerin. Zukünftig soll alle 3 Jahre der Käthe Steinitz-Preis für künstlerische Kollaboration verliehen werden. Die Landeshauptstadt Hannover vergibt den Preis, der mit 20.000 Euro dotiert ist, eben an Personen aus dem Bereich bildende Kunst, Fotografie, Textproduktion, Illustration und Verlagswesen, angelehnt an das, was Käthe Steinitz eben auch zu ihren Lebzeiten alles geleistet hat. Was können denn Ihrer Meinung nach auch junge Menschen in der Kunstwelt von Käthe Steinitz bis heute lernen?
Also auf jeden Fall die Neugier und die Offenheit für Neues und auch diese Brücken in die Zukunft zu bauen, das historische Wissen, das fand ich immer sehr beeindruckend bei ihr. Sie kannte vieles und hat dann auch Dinge erkannt, die also da wesentlich waren als Fortsetzung dessen, was vielleicht schon mal gedacht wurde. Und ich denke auch dieses Kollaborative, dass sie mit vielen anderen Menschen zusammengearbeitet hat, auch eben interdisziplinär, also sowohl als Autorin als auch als Illustratorin und so weiter. Das ist natürlich auch eine Tendenz. Ich meine, wir kennen die Künstlerkollektive, das Team, was zusammen aus verschiedener Perspektive auf Dinge schaut oder Projekte verwirklicht. Das ist ein Gedanke, also der wesentlich, denke ich, auch mit ihrer Einstellung dann zu tun hat. Und da denke ich, ist es also jetzt gerade für die aktuelle Kunst ein wesentlicher Impuls, so ein Preis, der die Kollaboration hervorhebt. Und deswegen haben wir das auch, weil es so typisch für sie ist, für das, was sie in ihrem Leben immer praktiziert hat, dann ausgeschrieben.
Bis zur erzwungenen Emigration ihrer jüdischen Familie lebte sie bis 1936 in Hannover und in den USA hat sie ihr künstlerisches Schaffen dann weitergeführt. Käthe Steinitz und die erste Retrospektive ihres Werks in Deutschland ist ab morgen im Sprengel-Museum in Hannover zu sehen. Die Ausstellung läuft bis zum 25. Januar 2026. Vielen Dank für das Gespräch, Isabel Schulz.
Sehr gerne.
Alle 3 Jahre ist es in einer neuen Stadt, das Festival Politik im Freien Theater. 1988 gegründet, gilt es als bedeutendstes Treffen der freien Theaterszene im deutschsprachigen Raum. Die 12. Ausgabe findet seit Donnerstag in Leipzig statt und steht unter dem Motto Grenzen. Dazu gibt's 16 Gastspiele und ein umfangreiches Diskurs- und Vermittlungsprogramm. Unser Korrespondent Alexander Moritz war dabei.
Keine Stühle, keine Bühne. In der Performance Ich kann's nicht lassen ist das Publikum mittendrin. 4 schwarze Tänzerinnen und Tänzer bewegen sich durch den Raum. Jeder im Publikum kann, soll mittanzen, neue Schritte und Bewegungen einbauen, die anderen tanzen nach. Die Performance basiert auf Crumping, einem afroamerikanischen Urban Dance-Stil, entstanden in den Straßen von Los Angeles.
Es ist sehr ausdrucksstark, es ist sehr impulsiv und sehr mitreißend.
Iman Gehle aus Berlin ist eine der Crump-Tänzerinnen, die mit der Performance zum Festival nach Leipzig eingeladen sind. Sie möchte vor allem Kinder und Jugendliche erreichen.
Wir versuchen, die mit in unsere Welt zu ziehen und nicht, wie es uns beigebracht worden ist, dass Theater bedeutet, stillsitzen und nur zuschauen, sondern auch Theater heißen kann, dass man mitmachen kann, selbst mitentscheiden kann.
Das passt zum Leitgedanken des Festivals Politik im freien Theater. Das gibt es seit 1988, organisiert von der Bundeszentrale für politische Bildung, erklärt Festivalleiterin Anne Paffenholz.
Der Anlass war im Grunde, dass sich die freie Szene zu dem Zeitpunkt sehr politisiert hat und dass eine gute Andockmöglichkeit für die Bundeszentrale war, politische Bildung mit anderen Methoden, anderen Mitteln umzusetzen. Und das ist eine gute Möglichkeit, um Menschen mit politischen Themen vertraut zu machen und um auch Gesprächsanlässe zu schaffen.
Für das Festival sind 16 Theater- und Tanzproduktionen aus der freien Szene nach Leipzig eingeladen. Das Motto dieser Ausgabe lautet Grenzen. Zu sehen sind ein Bürokratie-Musical, eine Castingshow zu Leistungsdruck, ebenso wie Dokumentartheater zum NS-Ferienheim Prora auf Rügen und dem Schicksal ukrainischer Frauen im Krieg. Das Stück Dunkeldorf rekonstruiert die Ereignisse um das möglicherweise rechtsextrem motivierte Bombenattentat an einem Düsseldorfer S-Bahnhof im Jahr 2000. Viele der Gastspiele setzen auf Interaktion. Das Publikum soll sich nicht berieseln lassen, sondern mitmachen. Für Mitorganisator Thomas Frank vom Schauspiel Leipzig ist das Festival auch ein Experimentierfeld.
Wie weit Bühnenkunst ausdehnbar ist, und das markiert ja vielleicht auch das freie Theater insbesondere, dass es immer auch darum geht, sozusagen die Grenzen von dem, was Bühnenkunst kann, auszuloten.
Das ist auch beim Eröffnungsabend so. Das postdramatische Kollektiv Gobsquad bringt 10 Laientänzer aus Leipzig auf die Bühne für die Performance Dancing with Our Neighbors.
Wie echte NachbarInnen leben wir alle in dieser Stadt und versuchen, irgendwie miteinander auszukommen. Wie echte NachbarInnen verstehen wir uns dabei nicht immer.
Auf der Bühne sprechen sie Deutsch, Englisch, Ukrainisch, Farsi, Chinesisch und Sächsisch. Beim Verstehen helfen Live-Übersetzerinnen und das Tanzen.
Wir teilen heute diese Tanzfläche. Wir sprechen die gemeinsame Sprache des Tanzes. Wir werden Aussagen treffen. Wenn wir übereinstimmen, tanzen wir. Und wenn wir nicht übereinstimmen, tanzen wir nicht.
Wir haben Familienangehörige, die im Krieg ihre Heimat verlassen mussten.
Einige der Tänzerinnen kommen auf die Bühne, andere bleiben am Rand. Aussagen und Tanzbewegungen sind spontan. Neben persönlichen Erfahrungen geht es auch um politische Einstellungen. Zur AfD, dem Krieg in Gaza, der Unterstützung für die Ukraine. Die improvisierte Performance als getanztes Meinungsbarometer. Die Leipziger Festivalausgabe findet erstmals in Kooperation mit ganzen 5 Spielstätten statt. Dennoch ist auch Kritik zu hören. Zu viele Akteure von außen, zu wenig Einbindung der lokalen Szene, bemängeln manche in Leipzig. Das Festival ist Treffpunkt für die freie Theaterszene aus ganz Deutschland. Die leidet besonders unter gekürzten Fördergeldern. Auch das kommt in der Eröffnungsperformance zur Sprache.
Wir tanzen zum ersten Mal vor 600 Menschen und bekommen dafür 600 Euro, inklusive der Proben.
Die Tanzfläche füllt sich, auch viele aus dem Publikum gehen auf die Bühne.
Wir finden, dass die Kulturkürzungen, die aktuell vonstatten gehen, eine absolute Schweinerei sind und zu gar nichts führen.
Das Festival selbst ist von Kürzungen noch weitgehend verschont. Etwa 1,4 Millionen Euro fließen in das Programm, finanziert von Bund, Land und Stadt Leipzig. Bis kommenden Samstag sind rund 150 Veranstaltungen geplant. Neben Leipzig auch im Umland. In der Kleinstadt Wurzen gibt es eine Festival-Außenstelle in einem Teppichladen. Die Veranstaltungen dort rücken die verloren gegangene Textilindustrie in den Fokus.
Alexander Moritz war beim Festival Politik im Freien Theater in Leipzig dabei. Es läuft noch bis zum 25. Oktober. Weitere Themen des Tages gibt es jetzt hier bei Fazit in der Kulturpresseschau mit Gregor Sander.
Hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimar wirklich geklaut oder wird ihm das nur vorgeworfen, um ihn aus dem Amt zu drängen? Eine Überschrift der Frankfurter Allgemeinen Zeitung legt Letzteres nahe. AfD bläst zur Jagd auf Weimar. Michael Hahnfeld erklärt diese Vermutung so. Gegen die zur Weimar Media Group gehörende Online-Publikation The European wird der Vorwurf erhoben, sie sei in der Vergangenheit mit Texten unter anderem von Politikern in einer Weise umgegangen, die gegen das Urheberrecht verstoße. Es handelt sich dabei vor allem um Manuskripte öffentlich gehaltener Reden und gegen diese Praxis hätte sich laut The European auch noch nie jemand beschwert. Eine der vielfach ungefragt abgedruckten Autorinnen ist Alice Weidel und die sieht das ganz anders. Ist ein solcher Bundesminister noch tragbar? In einer normalen Welt liege die Antwort auf der Hand. In Zeiten einer Merz-Regierung ist stattdessen davon auszugehen, dass der Kanzler seine Hand schützend über Duplikatsminister Weimar halten wird, so Weidel. Auch wenn The European laut Hahnfeld eine Kampagne rechter Kreise wegen Weimars deutlicher Positionierung gegen den Ideendiebstahl durch amerikanische Tech-Konzerne vermutet, stellt der FAZ-Autor klar, Texte ungefragt vollständig zu veröffentlichen und für die eigene Publikation zu übernehmen, also nicht nur auf sie zu verweisen oder sie im Internet zu verlinken oder zu zitieren, ist im Qualitätsjournalismus nicht Usus und könnte einen Verstoß gegen das Urheberrecht darstellen. Janek Grimbacher wird in der Taz noch deutlicher und sieht in diesem Fall Täter und Opfer sogar auf einer Seite. Letztlich saugen alle irgendwie mit, die KI-Unternehmen am Geist freier Kunst und Kultur, die Rechten an der Demokratie und Weimar an den Rechten. Was als kulturpolitische Brückenarbeit verkauft wird, ist in Wahrheit kalter Ideenklau. Er übernimmt Vokabular, Empörungslogik und Feindbilder der Rechten, glättet sie sprachlich und verleiht ihnen staatliche Legitimität. Das wiegt schwerer als jeder Zitierfehler. Offen ist aber natürlich noch, ob diese Affäre Weimar wirklich den Posten kosten kann. Anders ist es wohl beim Leiter des Literaturhauses im mecklenburgischen Klütz, Oliver Hinz, dessen angeblich durch den Bürgermeister erzwungene Absage eines Vortrages von Michel Friedmann vor ein paar Wochen die Republik erregte. Felix Stephan mutmaßt nun in der Süddeutschen Zeitung, dem Klützer Literaturhausleiter steht offenbar die Entlassung bevor. Er selbst sei von den zuständigen Stellen noch gar nicht informiert worden, sagt Hinz der SZ auf Anfrage. Er habe es selbst nur aus der Ostsee-Zeitung erfahren. Bürgermeister und Stadtverordnete reagierten schon seit Wochen nicht mehr auf seine Mails und Anrufe. Als er jetzt von der Frankfurter Buchmesse zurückgekehrt sei, seien seine Zugänge zu den Systemen des Literaturhauses schon abgeschaltet gewesen. Für den 27. Oktober sei eine Stadtverordnetensitzung einberufen, auf der die Freistellung wohl erfolgen soll. Einem Thema in dieser Auseinandersetzung wurde für den SZ-Autor zu wenig Beachtung geschenkt. Der Ost-West-Konflikt. Oliver Hinz ist in Lübeck aufgewachsen, er kommt also aus der Region und gleichzeitig von weit her. Als erste Zeitung hatte damals die FAZ über den Fall berichtet und dadurch unweigerlich die Erinnerung an ein mediales Hegemonialverhältnis wachgerufen, die in Ostdeutschland tendenziell deutlich präsenter ist als im Westen. Nach so vielen Vermutungen wünschen wir uns hier für das Ende ehrlichen Rock'n'Roll und bekommen ihn laut Berliner Tagesspiegel von der Band The Last Dinner Party. Das neue Album der fünf Londonerinnen, From the Pyre, zu Deutsch vom Scheiterhaufen, sei mit musikalischer Opulenz inszeniert worden und eine zufriedene Silvia Silko stellt fest, The Last Dinner Party wären damals die Hexen gewesen, die auf dem Scheiterhaufen hätten verbrannt werden sollen. Nur, dass sie auf dem Scheiterhaufen nicht brennen, sondern von dort aus Musik machen.
Und hier gibt's jetzt noch ein Wiegenlied. Das war die Kulturpresseschau mit Gregor Sander bei Fazit in der Kultur vom Tage. Ich bin Charlotte Ölschlegel und verabschiede mich mit Musik von Grace Ives. Machen Sie's gut.